Bevor ich anfange, möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin, wieder in Zürich zu sein, bei den meisten Gornitai-Detis und beim Sankirtan-Detis und auch bei euch allen. Wir hatten gerade ein Seminar in Radadisch und sind heute da zu einem Treffen, dem RC-Treffen. Morgen werden wir ziemlich früh schon losfahren zum Padayatra in Tessin. Da sind die Farmbullen unterwegs und die Devotees natürlich. Wir haben da zwei öffentliche Vorträge und kommen dann am Freitag zu einem Programm im Govinda Kulturtreff. Freitag, glaube ich, um 18 oder 19 Uhr, das kann man noch rausfinden. Und dann sind wir bis Wochenende auf dem Open Early in St. Gallen. Das ist ja klar. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam advani avarundano apraye, die den dunklen Berghöhlen gleicht. Übersetzung: Wenn die bedingte Seele in der materiellen Welt ihre Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergisst und dem Krishna-Bewusstsein keine Beachtung schenkt, geht sie lediglich verschiedenen Arten von verderblichen und sündhaften Tätigkeiten nach. Darauf wird sie den dreifachen Leiden ausgesetzt und stürzt aus Angst vor dem Elefanten des Todes in die Dunkelheit, die man in einer Berghöhle findet. Erläuterung: Jeder hat Angst vor dem Tod, und wie stark auch immer ein materialistischer Mensch sein mag, wenn er krank und alt wird, muss er zweifellos zur Kenntnis nehmen, dass der Tod vor der Tür steht. Die bedingte Seele wird sehr bekümmert. Die bedingte Seele wird sehr bekümmert, wenn sich der Tod ankündigt. Ihre Furcht wird mit der Furcht verglichen, die man empfindet, wenn man eine dunkle Berghöhle betritt, und der Tod wird mit einem großen Elefanten verglichen. Ich sage ja, Uwe, kannst du mir mal den Husten abgeben, sonst wird das eine katastrophische Dimension annehmen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Smata Bhakti Vedanta Swamini Tinamide Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Zatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Yadveta Garadha Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Es tut mir leid, ich muss was Unkonventionelles machen, aber ertragt es mit mir wie ein Vater oder ein Sohn. Nicht nur gewöhnlich, dass ich das sagen werde. Man kann es auch kritisieren, aber will. I'm really sorry. So.
Wenn die bedingte Seele in der materiellen Welt ihre Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergisst und dem Krishna-Bewusstsein keine Beachtung schenkt, geht sie lediglich verschiedenen Arten von verderblichen und sündhaften Tätigkeiten nach. Darauf wird sie den dreifachen Leiden ausgesetzt und stürzt aus Angst vor dem Elefanten des Todes in die Dunkelheit, die man in einer Berghöhle findet. In diesem Text hören wir wieder einmal von der größten Gefahr, die wir alle in unserem Leben konfrontieren müssen. Dem Tod, der hier mit einer dunklen Berghöhle verglichen wird. Wenn man in eine sehr dunkle Berghöhle kommt, wird als erstes die Orientierung verloren gehen. Bin mir nicht sicher, ob ihr wisst, es gibt diese großen Höhlen, zum Beispiel beim Roche de Eure oder wie das heißt. Da ist eine sehr dunkle, also sehr tiefe Höhle. Es gibt sogar mehrere davon. So, wenn man da reingeht und kein Licht mehr hat, dann ist man verloren. Und da, ohne Licht ist es sehr gefährlich, da durchzugehen. Da sind dann in diesen typischen Berghöhlen manchmal plötzlich kleine Abgründe, richtige Labyrinthe, die sich entwickeln. Man kann sich ganz und gar seine Orientierung beraubt sehen. Aber man hat keine mehr. Das ist eigentlich die Situation, die eintritt im Augenblick des Todes. Im gesunden Zustand ist unsere Beziehung zum Körper sehr eindeutig. Wir können sie gebrauchen, den Körper, wie wir es wollen. Aber im Augenblick des Todes hört all das plötzlich auf. Eine Dunkelheit setzt sich um uns herum. Aber nicht eine Dunkelheit, wie sie eintritt, wenn wir das Licht ausschalten, um die Nachtruhe anzutreten. Es ist mehr eine sehr gefährliche Dunkelheit, weil wir uns ja fortbewegen. Wir bewegen uns aus diesem Leben heraus, aus dem Körper heraus. Wir sind jedoch in völliger Dunkelheit, wo es dann hingeht. Völlige Dunkelheit. Und es ist sehr angsteinflößend für einen Menschen, der nichts Halt bei den Lotusfüßen Krishnas hatte. Ich durfte davon eine persönliche Realisation während meiner Out-of-Body-Experience zur Zeit der Operation machen, wo man plötzlich keinerlei Beziehung mehr zum Körper hat und aus dem Körper draußen ist. Da sind dann Bereiche da, die sehr unheimlich sind. Es ist ja nicht so, dass man dann noch interessiert ist, sagen wir, an dieser physisch manifestierten Welt, an unserer Umgebung. Man kommt in diese feinstofflichen Bereiche, wo Karma und die Reaktion des Karmas auf einen warten. Es ist also nicht mehr das Umgehen mit dem Gewohnten. Also man ist außerhalb des Körpers, man sieht die Welt nicht mehr durch die Sinne des Körpers, sondern anders und ist sehr von Angst ergriffen, was dann geschieht. Man ist völlig hilflos, man weiß nicht, wie man sich bewegen kann. Man ist wie ein kleines Baby, nur in einer bedrohlichen Umwelt plötzlich, in der alles geschehen kann. So, von dieser Situation wird hier gesprochen und wir werden darauf hingewiesen durch das Bhagavatam, dass wir besser unsere Beziehung im Krishna-Bewusstsein entwickeln sollen. Sukadev Goswami, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, pflicht immer wieder im Bhagavatam Verse über den Tod ein und über die Vergänglichkeit. Das liegt erst einmal daran, dass es ein wichtiger Lehrsatz ist, das wir es nicht vergessen, und zweitens liegt es daran, er hatte einen vor sich, sein Zuhörer war jemand, der die Tage zählte, die Stunden zählte, denn er wusste, innerhalb 7 Tagen würde er den Körper aufgeben. Und er wollte ihm sagen, also wer die höchste Persönlichkeit Gottes vergisst und dem Krishna-Bewusstsein keine Beachtung schenkt, der ist den verderblichen und sündhaften Tätigkeiten ausgesetzt, die danach eintreten. So,
Das zu diesem Schlucker. Ich möchte jetzt ein zweites Thema anschneiden, was ich persönlich für ein wichtiges Thema für Devotees zum Diskutieren und zum Verstehen halte. Es handelt über unser Leben im Krishna-Bewusstsein. Wir wollen ja dem Krishna-Bewusstsein Beachtung schenken und wir möchten gerne diesem Angst vor dem Elefanten des Todes, der uns in der dunklen Berghöhle überfällt, nicht mehr ausgesetzt sein. Ist das Ziel eines Devotees, entweder ganz im, also er möchte am liebsten ganz im Krishna-Bewusstsein verankert werden, um zurück zu Krishna in die spirituelle Welt zu gehen. Aber selbst wenn das nicht möglich sein sollte, möchte er doch so sehr mit Krishna verbunden sein, dass dieser fürchterliche Augenblick des Todes an Angst verliert, weil er von Krishna selber in seinen neuen Körper geleitet wird. Das ist das erste Mal in einem Release, weil ich muss mal. Hoffentlich tut die Medizin nicht das Übel verschlimmern. Davon spricht ja nicht Prahlad Maharaj. Und die Hilfsmittel, die ich einsetze, verschlimmern nur noch das Übel mit dem materiellen Dasein. Das muss man auch in Betracht ziehen. So, um jetzt dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir natürlich viel Kraft. Den Löwen des Todes, oder wie es hier heißt, den Elefanten des Todes, der in der dunklen Berghöhle uns verreist, dem zu entgehen, ist nicht für Menschen da, die spirituell impotent sind. Das wird nicht gehen. Nun, in dieser Welt gibt es zwei Arten von Kraft. Die erste und am meisten situierte Kraft ist Purushara. Das heißt, die Kraft, die von einem Menschen ausgeht. Und diese Kraft wird ausgeübt in Form von Dominanz. Zum Beispiel ist ein Mensch vielleicht intelligenter und dominiert eine Gruppe von Menschen. Oder hat eine größere Kraft oder einen größeren Einfluss, wie beispielsweise ein Politiker, irgendein moderner Politiker oder ein vergangener Politiker, und kann so Menschen dominieren. Oder vielleicht durch Körperkraft. Ein großer Boxer beispielsweise geht ohne Angst durch Harlem hindurch, ein bestimmtes Viertel in New York, weil er ist sich sicher, dass er durch seine Körperkraft dominieren kann und beherrschen kann. Und das ist eine Kraft, die in dieser materiellen Welt sehr verbreitet ist. Ich würde sagen, die einzige Kraft, von der die Menschen im materiellen Leben wissen. Die zweite Form von Kraft ist eine sehr interessante Kraft. Devi heißt sie in Sanskrit und ist die Kraft durch Hingabe, die man durch Hingabe erlangt. Durch Hingabe zu Krishna. Prabhupada spricht hiervon, also Shukadev Goswami, wenn die bedingte Seele keine Beziehung zum Krishna-Bewusstsein hat, dann ist sie verdorben. Nun, es ist, glaube ich, in diesem Kreise eindeutig, dass kein Mensch, auch wenn er noch so stark ist durch materielle Kraft, den Tod dominieren kann. Selbst durch Schlauheit ist das nicht möglich. Srila Prabhupada hat berichtet von dem Mann, der wohl wusste von den Yamadutas und deswegen seinen Körper mit aggressiv riechendem Stuhlgang einrieb, damit die Yamadutas nicht kamen. Aber das hat ihn nicht abgeschreckt, zu kommen. Nicht? Er konnte, man kann ihn dem Tod auch nicht durch Körperkraft oder durch, sagen wir mal, Intelligenz entrinnen, indem man
eine hochkomplizierte Medizinwissenschaft entwickelt, mit Hospitälern und so weiter. Das ist nicht möglich. So, man mag jetzt sagen, woher kommt die Kraft? Die Kraft hat zweierlei Ausgangspunkte. Einmal kann die Kraft oder kommt die Kraft vom Karma. Die Dämonen zum Beispiel sind sehr machtvoll. Wir hören in den Schriften von so machtvollen Dämonen, die so machtvoll war, dass sie selbst König Indra vom Königsthron vertreiben konnten. Die Bali Maharaj beispielsweise. Oder wir hören von anderen machtvollen Dämonen in den vedischen Schriften. Zum Beispiel ein, der konnte nur getötet werden, wenn er hörte, dass seine Frau ihm untreu war. Sonst hatte er sich selbst mit Kali und mit Shiva anlegen können. Nicht? Also, und gegen sie gleich hervor. Diese, die Kraft der, oder wir sehen hier Bush vielleicht oder irgendwelche anderen sehr einflussreichen Politiker. Die Kraft der Dämonen kommt immer nur durch deren Karma und bleibt deswegen im Kreise des Karmas begrenzt. Die Kraft jedoch, die ein Devoti, der sich Krishna hingibt, erlangt, ist nicht eine Frage seines Karmas. Ein richtiger Devoti wird deswegen versuchen, sich Krishna aufrichtig hinzugeben, um frei zu werden vom Einfluss seines Karmas. Nun, in der Bemühung, sich hinzugeben, gibt es 6 Symptome der Hingabe, die wichtig für uns sind. 6 Symptome, die eintreten, wollte ich sagen, wenn man sich Krishna hingibt. Könnte uns jemand von den gelehrten Schweizer Vaishnava, also Vaishnavas in der Schweiz, Schweizer Vaishnavas kann man nicht sagen, weil der Begriff Vaishnava sich auf eine, auf die Seele bezieht. Von den 6 Stufen des hingebungsvollen Dienstes sprechen. Ja. Das ist das, was sich auszeichnet, aber ist in diesem Fall nicht die genaue Antwort zum Thema. Aber es ist gut, dass Enthusiasmus immer schön zu erwähnen. Könntest du für uns Devotis, die im Bereich der deutschen Sprache herumgeistern, sagen? Ja? Genau. Und das natürlich ist sehr gut, Harinamananda Prabhu. Das, ihr habt eben von Harinamananda Prabhu die 6 Symptome der Hingabe gehört. Ich darf sie nochmal für die tonbandlauschende Nachwelt aufführen. Man nimmt alles an, was förderlich ist zur Zufriedenstellung, lehnt alles ab, was hinderlich ist bei der Zufriedenstellung des Krishna, von Krishna. Dann hofft man immer auf den Schutz des Herrn. Dann macht das ist sehr ziemlich ähnlich. Dann hofft man auf die Barmherzigkeit des Herrn. Dann als 5. macht man seinen Wunsch zum Wunsche des Herrn, man versucht die Wünsche des Herrn zu integrieren in sein eigenes Denken und Wünschen, und schließlich wähnt man sich stets demütig und bescheiden. Das sind 6 Symptome der Hingabe. Nun, das hingebungsvolle Dienen, was man ausführt, hat ebenfalls 6 Symptome. Es kommt also in 6er-Paaren. Und zwar ist das erste Symptom, dass man frei wird von materiellem Leid. Das zweite Symptom des hingebungsvollen Dienstes ist, dass sich glücksverheißende Umstände einstellen. Und das dritte Symptom ist, dass hingebungsvolles Dienen sehr rar nur oder sehr selten nur erreicht wird. Das vierte Symptom ist, dass es die unpersönlichen Pfade, also Moksha, unpersönliche Befreiung, übertrifft. Und das fünfte oder sechste Symptom ist Krishna Akashani. Das heißt, dass hingebungsvolles Dienen Krishna anzieht. Nun, Krishna, das sollte hier gesagt werden, ist in der Lage, jeden anzuziehen. Wenn ihr im Krishna Balaram Tempel seid und vom Krishna Balaram Tempel dann durch den Raman Reti Wald in Richtung Yamuna geht, kommt ihr zu einem Pfad. Und den muss man rechts runter gehen. Das ist der Parikram Pfad. Immer geradeaus dann, also rechts runter, kommt man an der Goshala vorbei, kommt man am Kaliagat vorbei, wo Krishna die Schlange Kalia getarnt oder gezüchtet hat. Und schließlich kommt man zu einem Platz, der heißt Mohanter. Dieser Platz liegt ziemlich direkt vor unserem Tempel Madan Mohan. An diesem Ort hat der Liebesgott, der jeden bezwingen kann, Krishna herausgefordert. Der Liebesgott hat 5 starke Pfeile, mit denen er jeden kriegt.
Illusion, Versunkenheit, man ist nur noch versunken, total versunken.
Und dann, warte mal, erstarrt man. Diese 5 Pfeile haben also eine psychologische Wirkung, die jeden verrückt machen kann. Eins zum Beispiel ist völlige Verrücktheit. Wenn der Liebesgott oder Cupid heißt er im Englischen, seine Pfeile geschossen hat und die sind gut platziert gewesen, dann wird man verrückt, dann kommt man in Illusion, dann wird man erstarrt und stumm und all solche Symptome zeigt man dann. So, der Liebesgott kam also im Mohanter zu Krishna und schoss. Aber als er die Schönheit Krishnas sah, seine Form, seine wunderschönen Augen, hat es ihn erwischt. Das heißt, er wurde von der Schönheit dermaßen überwältigt und vereingenommen, dass er ohnmächtig umfiel. Einfach liegen blieb. So, Krishna ist sehr anziehend. Doch Krishna selber wird angezogen durch einen Devotee, der hingebungsvolles Dienen ausführt. Krishna wird zum Beispiel von Radharani angezogen. Deswegen heißt sie Madan Mohan Mohini. Diejenige, die anziehend wirkt, auf denjenigen, der selbst den Liebesgott anzieht. Madan Mohan Mohini. So, hingebungsvoller Dienst ist unter der Obhut von Srimati Radharani. Das ist innere Energie und sie wirkt selbst auf Krishna anziehend. Das ist auf, wenn man im Prema Bhakti, in reiner Liebe zu Krishna, Service ausführt, wird Krishna so angezogen, dass er gar nicht anders kann, als zu dem Devotee zu gehen. So, das ist eine Erklärung dafür, warum der Devotee so machtvoll wird. Weil durch seinen Dienst Krishna angezogen ist. Das trifft auf der höchsten Stufe der Prema Bhakti zu. Aber was ist mit Devotis, die sich noch in den Anfangsstufen ihres Krishna-Bewusstseins oder in der Mitte ihres Krishna-Bewusstseins befinden, aber noch nicht die höchste erreicht haben? Die Sache ist so, dass Krishna selbst zu einem beginnenden Devotee sehr angezogen ist, denn Er kann nicht einmal den Dienst eines einfachen Devotees vergessen. Krishna ist so beeindruckt durch jeden kleinen Dienst. Deswegen funktioniert oder trifft das Prinzip des Agyata Sukritis zu. Selbst Leute, die unwissentlich etwas tun, wie beispielsweise Prasadam essen oder mit Devotees zusammenkommen und sich richtig verhalten. Selbst diese Menschen werden gesegnet, weil sie Krishna anziehen. So, ihr könnt also hieran sehen, der Devote wird nicht machtvoll durch Dominanz, indem er versucht, andere zu kontrollieren durch seine Fähigkeiten, die er sicherlich auch, jeder von uns hat ein gewisses Maß an Fähigkeiten. Bei dem einen liegen die Fähigkeiten mehr in diesem Bereich, bei dem anderen mehr in jenem, bei dem jeder hat irgendwelche Fähigkeiten, die in irgendeinem Bereich liegen. Aber im materiellen Leben versucht man diese Fähigkeiten einzusetzen, um eben zu dominieren und sich dadurch eine Position und Geltung zu verschaffen. Im spirituellen Leben jedoch, und das ist ein sehr wichtiger Unterschied, ich hoffe, es gelingt mir, den herauszuarbeiten, erreicht man seine Kraft durch Hingabe zu Krishna, weil dadurch Krishna angezogen wird und durch die und jemand, der ist klar, der Krishna hat, wo ist die Frage der Niederlage? Die gibt's hier nicht. Eines der Ergebnisse, die in der Gita beschrieben wird, ist, dass jemand, der sich Krishna hingibt, so stark wird, dass er nicht nur etwas Wunderbares tun kann für Krishna, nein, er bezwingt selbst diejenige, die alle anderen bezwingt, nämlich die materielle Natur. Daivikesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Ihr versteht es, glaube ich. Jemand, der sich mir hingegeben hat, kann die materielle Natur überwinden, die Durdaivam, also sehr schwierig zu überwinden ist für irgendeinen anderen. Das bringt uns in einen neuen Bereich davon, wie die Kraft eines Devotees wirkt. Die Kraft eines Devotees verhilft ihm. Ich möchte euch nochmal bitten, da wirklich das zu erlauben, in euer Verständnis eindringen zu lassen. Nicht nur etwas Wunderbares zu tun, auf einem anderen Wege als dies dominieren. Nein, die Kraft eines Devotees führt ihn auch dazu, die drei Erscheinungsweisen zu überwinden. Das heißt, seine eigene Bedingtheit nach und nach hinter sich zu lassen. Große Wissenschaftler, große Denker haben durch ihre Bemühungen großartige Dinge erfunden, durch die es ihnen zum Teil gelungen ist, das Atom zu zerspalten, große Atombomben zu zünden, gewaltige Häuser zu bauen, Tunnel durch Berge zu graben. Eine durchaus nicht einfache Angelegenheit. Aber selbst dem machtvollsten Denker, fruchtbringenden Arbeiter und Philosophen ist es nicht gelungen, seine Erscheinungsweisen zu überwinden. Das heißt, seine eigene Bedingtheit. Denn das kann man wirklich nur durch spirituelle Kraft machen. Nicht durch materielle Kraft, die es einem ermöglicht, einen Tunnel zu buddeln. So, weil die Wissenschaftler keinerlei Wissen haben von diesem höheren Prinzip von Kraft, nämlich dass man Krishna anzieht, deswegen ist ein einfacher Devotee mit seinen einfachen Socken auf der Straße, der Literatur verteilt oder der den Boden wischt, für Krishna, im Krishna-Bewusstsein. Oder irgendeinen Dienst für Krishna vollbringt. Als höher einzuschätzen in seinem Verständnis als ein Wissenschaftler. Nandini Parker, was sagst du denn?
Sie hatten darüber gesprochen, dass der Devotee hier dieses höhere Prinzip von Kraft versteht. Höher deswegen einzuschätzen ist, als selbst ein materieller Wissenschaftler. Er mag nicht so viel Information haben. Er mag dir nicht die Formeln repräsentieren, Logarithmen ziehen und das will ich mich nicht blamieren, also was alles da lernen kann. Wie viel Bantu-Neger in den letzten 500 Jahren Selbstmord verübt haben. Er macht diese Ziffern nicht haben über die Information der materiellen Energie. Nein, das ist wahr. Er macht auch nicht vielleicht verschiedene Sprachen kennen. Er macht vielleicht nicht, sich einfach in bestimmten theoretischen Bereichen der Wissenschaft auskennen. Aber dieses Verständnis von einem höheren Prinzip von Kraft unterscheidet ihn und ist eigentlich der entscheidende Punkt. Nun, wer Krishna anziehen möchte, muss ein wichtiges Prinzip verstehen. Sri Krishna ist angezogen von einem solchen, der sein spirituellen Meister zufriedenstellt. In diesem Zusammenhang möchte ich das Beispiel, Dhanudaswami sprach gestern davon, von einem von Srila Prabhupada aufzählen. Von allen Gottbrüdern von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und es gibt und gab, also manche haben den Körper mit Gottbrüdern, von allen Gottbrüdern von Srila Prabhupada ist ja Srila Prabhupada herausragend. Es gab da sehr viele, sehr verschiedene Devotees, die sehr gelehrt zum Beispiel waren. Professor, da gab es Professoren, Professor Sanyal zum Beispiel, dann OBL Kapoor, der einen philosophischen Stuhl innehatte in der Universität, oder es gab welche, die sehr im Yajna bewandert waren, also Shruti Maharaj, das war so ein Yajna-Genie, der wusste also die verschiedensten Yajnas zu jeder Tages- und Nachtzeit, welches jetzt das Beste war und so weiter. Nun, all diese Gottbrüder, mit denen wir als Devotees vom Prabhupada alle unseren Respekt haben sollten, die Gottbrüder des Spiritual Meisters sollten sehr geachtet werden von uns. Ich möchte also jetzt nicht etwas sagen, was in irgendeiner Weise ein Schatten dahin wirft, weil ich nicht glaube, dass Prabhupada zufriedengestellt wäre durch solch eine plumpe Glorifizierung. Ist es ja erstaunlich, dass Srila Prabhupada so herausragend wurde. Der als Grihastha ein großer, ich weiß es nicht genau bis zu welchem Leben, im 50. Lebensjahr vielleicht Grihastha war oder ein bisschen länger, das ist auch nicht so relevant, und sich um eine Apotheke kümmerte und um den Erhalt einer Familie, ist ja wirklich sehr herausragend und interessant, dass er so diese Bewegung in den Westen trug und so viel Erfolg darin erlangte. Das liegt an einem wichtigen Prinzip, und Srila Prabhupada hatte das einmal erklärt. Er sagte einmal zu seinen Schülern: Wie ist es, dass ich so glücklich sein durfte? Und dann gab er die Antwort: Weil ich 100% hingegeben bin zu dem Wunsch meines spirituellen Meisters. Das ist eigentlich die, sagen wir einmal, das Geheimnis, um Krishna anzuziehen und etwas auf dem Wege der Hingabe. Diese Hingabe zu Krishna sollte kanalisiert sein durch den spirituellen, durch den reinen Gottgeweihten, der
Krishna sehr lieb ist, dann ist es sehr einfach, erfolgreich zu werden auf dem Pfade des hingebungsvollen Dienstes. Es ist deswegen so, wenn ein Gottgeweihter spricht, wird er immer erstmal seine Ehrbietung zu seinem spirituellen Meister darbringen. Jemand, der eine Vorlesung gibt, der eine wirklich große Persönlichkeit ist, wird immer erst beten, weil er, es ist klar, er geht nicht auf dem Prinzip des Purushakala, was ein Mensch tut, sondern er möchte ermächtigt werden von dem Daivi-Prinzip. Versteht ihr? Deswegen betet er. Prabhupada hat vor den Vorlesungen, die er gehabt hat, immer ein Gebet gesprochen. Vandeham Siguru Sijata Patakamalan Sijata Sigurun Vaishnavanscha. Da bringt man seine Ehrbietung seinen spirituellen Meister da, ein Vaishnavas, und den geht dann langsam zu den Goswamis über, bis man zu Radha und Krishna geht. Und dann, hey Krishna Karuna Shindhu Dina Bandhu Jagatpate, und dann Tapta Kanchana Gaurangi, und dann Sri Krishna, und dann Vanchakalpa nochmal, und dann Sri Krishna Chaitanya, dann Hare Krishna. Diese Gebete werden gechantet. Auch als Shukadev Goswami das Srimad Bhagavatam sprach, im zweiten Kanto, also als er dann begann mit seinen Ausführungen, hat er erstmal Gebete dargebracht zu Krishna. Und hat darum gebeten, bitte dekoriere meine Aussagen. Mach meine Aussagen kraftvoll. Mach, dass da Macht drin ist. Die spirituelle Kraft. Das ist ein wichtiges Prinzip. Muss mal sehen, was wir hier noch. Yes. Hier kommt jetzt ein interessanter Punkt. Als Krishna seine Unterweisung zu Arjuna gibt, in der Bhagavad Gita, ist der erste und der letzte Vers beides Verse, die auf diesem höheren Prinzip durch Ermächtigung aufgebaut sind. Der erste Vers ist Dharma Chetra Kuru Chetra. Sanjaya fragte, oder Dhritarashtra fragte, wo die Schlacht, diese größte aller Schlachten in der Geschichte der Menschheit stattfindet. Und es wurde gesagt, Dharma Chetra, es findet im Sanjaya sagte, auf dem Ort, wo Religiosität ist, statt. Und da war Dhritarashtra unglaublich besorgt. Das war schon klar. An einem Ort des Dharmas kann sein verruchter Sohn Duryodhana nicht gewinnen. Das war völlig klar. Weil er wusste, jetzt kommt ein höheres Prinzip. Es geht jetzt nicht mehr um Körperkraft, es geht um Dharma. Und der letzte Vers der Bhagavad Gita, da sagt Sanjaya, bestätigt dieses Prinzip. Er sagt, wo immer Krishna ist, und Arjuna, da ist sicherlich Sieg, große Stärke und außergewöhnliche Moral zu finden. Versteht ihr? Sowohl im letzten, wie auch im ersten, wie auch im letzten Vers wird dieses Prinzip völlig erklärt. Nun, im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita macht Krishna Arjuna auf einen wichtigen Punkt aufmerksam. Wie versteht ihr die wichtigste Unterweisung aus dem zweiten Kapitel der Bhagavad Gita? Was fällt dir ein, Gauralila, wenn du das zweite Kapitel der Gita hörst? Worum geht es da hauptsächlich? Ja. Ja, also eine Zusammenfassung ist da, ja. Was fällt euch aber ein? Ihr braucht keine wissenschaftliche Antwort zu geben. Es ist sehr hilfreich, deine Antwort. Aber ich möchte die anderen Devotees auch noch ermutigen. Woran denkt ihr, wenn ihr das zweite Kapitel? Was ist so die Unterweisung oder der Punkt, der euch am deutlichsten auffällt? Du hast schon eine richtige Antwort gegeben. Nandiripaka, ja bitte. Ja. Sehr gut gesagt von Nandiripaka. Das ist eine sehr einfache, die Grund- und erste Unterweisung ist, die Seele ist ewig. Und daraus ergeben sich dann einige praktische Verhaltensregeln, wie zum Beispiel Matras Pasha Sukonte Ya. Dieses Thema wird immer wieder behandelt in der zweiten Kapitel. Man soll das zeitweilige Kommen von Glück und Leid tolerieren. Das ist eine wichtige Unterweisung, die auch immer wieder auftaucht, in anderen Worten ausgedrückt. Man soll bei Glück und bei Leid gleich bleiben und so weiter und so fort. Also, dann kommt Krishna noch im zweiten Kapitel zu einem sehr wichtigen Vers, wo er für die Devoti insbesondere eine wichtige Unterweisung gibt. Für uns hier heute Morgen in Zürich. Yayasayatmika Buddhir Ekeha Kudunandana heißt dieser Vers. Krishna möchte jetzt mal zeigen, wie man im Buddhi in spiritueller Intelligenz handelt. Wie handelt so einer? Tolerieren ist eine Sache, aber das ist ja noch kein praktisches Handeln. Das ist einfach, ja, man toleriert den Schnupfen zum Beispiel oder man toleriert irgend sowas. Es ist ja noch nicht ein Aktivwerden. In diesem Vers, Vyasayatmika Buddhir, sagt Krishna, dass die Intelligenz von solchen, die im spirituellen Leben situiert ist, auf ein Ziel gerichtet ist und sie entschlossen sind. Dann spricht er, um das ganz klar zu machen, nochmal von der Intelligenz der Unentschlossenen. Er sagt, die ist viel verzweigt. Aber diejenigen, die sich auf diesem Pfad befinden, o geliebtes Kind der Kuru, ermutigt Arjuna, also nicht? Spricht so ein bisschen persönlich zu ihm, o geliebter Nandiripaka, so in dem Stil, also sehr persönlich, die ist auf ein Ziel gerichtet und die ist entschlossen. Nur in der Erläuterung zu diesem Text, da ist ein Zusammenhang, den Prabhupada als sehr bedeutend herausgestellt hat. Ihr wisst, Srila Prabhupada hat die Bhagavad Gita, seine Bhagavad Gita Kommentare es sind nicht nur seine eigenen Kommentare, sondern er bringt die Punkte von zwei Acharyas rein. Wer weiß, wer die beiden Acharyas sind, die zur Bhagavad Gita in unserer Linie kommentiert haben? Ja, sehr gut. Das sind die beiden Gaudiya Acharyas in unserer Linie, die insbesondere zur Gita kommentiert haben. Srila Prabhupada schreibt eine Widmung in der, ich weiß nicht, ob sie in der heutigen Gita noch drin ist, zu Baladev Vidyabhushana, der so hervorragende Erläuterungen gegeben hat. Nicht? Srila Prabhupada hat diese beiden Kommentare, die Essenzen dieser Kommentare genommen und dann seine eigenen Verwirklichungen und Einsichten noch dazu genommen. Wir haben also in Prabhupads Erläuterung drei Acharyas vereinigt. Nicht? Gut. In dieser speziellen Erläuterung von diesem Shloka, die Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur liegt ein Punkt drin, dem Prabhupada besondere Bedeutung zugemessen hat. Nämlich, was jetzt Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, mein einzige Intelligenz ist die Anihi Name Bhaktavina Shati. Kunti, ja, o Sohn Kuntis Arjuna, sag du, dass mein Devoti niemals vergeht. Und der Grund ist, dass
Krishna Arjuna, er hätte es ja auch selber sagen können.
Mein Devotee wird niemals vergehen. Bhagavan Uvacha, mein Devotee wird niemals vergehen.
Warum sagt er, Arjuna, sag du das, Mann? Weil Krishna manchmal sein Versprechen bricht.
Und deswegen könnte jemand sagen, Gelehrte, weil dies,
ja, wer weiß. Aber Krishna beschützt immer die Aussagen seines Devotees. Das ist so ein wichtiges Prinzip, was ewig Gültigkeit hat.
Nicht? Deswegen lässt es Arjuna sagen, damit es kristallklar ist für alle Zeiten.
So, lasst uns deswegen an diesem glücksverheißenden Tag, also glücksverheißend durch dieses sehr nice Thema, ich finde es ein sehr, sehr nice Thema, was nicht aufhört, uns zu begeistern, einfach sehen, wir müssen auf Krishnas Seite stehen, das sind wir schon, ich weiß, wir sind ja im Krishna-Bewusstsein gelandet, jetzt ist es gut, noch mehr zu verstehen, je mehr wir uns Krishna hingeben, werden wir unsere eigenen Unvollkommenheiten und vielleicht Grenzen, die wir manchmal spüren können in unserem Leben, überwinden und einfach von Krishna ermächtigt werden. Es gibt einen Kommentar. Zu Beginn der Schlacht von Kurukshetra blies Krishna ja in Arjuna ja in sein Panchajanya, nein, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wie heißt sein Muschelhorn? Devadatta. In sein Devadatta-Muschelhorn. Das war ein besonderes Muschelhorn. So, es klang sehr laut, der Klang. Und eigentlich für die Analytiker, die sich auskennen, stand schon da fest, die Pandavas werden siegreich aus dem Kraft der Schlacht hervorgehen. Weil das Muschelhorn, was benutzt wurde, war ein Muschelhorn, das genauso aussah wie das Muschelhorn von Vishnu. Und wo Vishnu ist, wo Krishna ist, kann es keine Niederlage geben. So, ja, Hare Krishna. Ich bin damit ans Ende dieser Vorlesung gekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, die ihr diesen Themen geschenkt habt. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen, um das doch klar zu machen? Ja, Prabhu, keine Fragen zu diesem Thema? Doch, mal du, mein Gott. Weil du eine Vorlesung über Psychologie gegeben hast im Tempel, nice, also spirituelle Dimension in der Psychologie, möchte ich es auf dieser Ebene sagen. Man handelt immer aufgrund eines bestimmten, schon feststehenden Musters, was im Geiste angelegt ist und im feinstofflichen Körper angelegt ist. Jeder, den wir treffen, kann eigentlich ausgemacht werden entsprechend dieses Musters. Es wird dann irgendwann zu einem in unserer Gesellschaft akzeptiert man bestimmte Verhaltensweisen. Bestimmte Verhaltensweisen aber kann man nicht akzeptieren, weil sie nicht der Norm entsprechen. Zum Beispiel haben viele Leute Schwierigkeiten mit unseren Tätigkeiten, weil sie absolut nicht in das Verhaltensmuster hineinpassen. Sie denken, verschiedene Dinge, ja, zum Beispiel Sinneskontrolle. In unserer materialistischen Gesellschaft wird das angesehen als die Selbstverleuchtung. Nicht? Dass du jetzt als junger Mann noch nicht verheiratet bist, obwohl du doch manchmal gar nicht immer nur auf der Ebene des Zölibates denkst im Geist, wäre eine absolute Selbstverleuchtung. Nach deren Philosophie ist es schlimm, was du dir antust. Die Ursache für Depression und Neurosen schlimmster Art und dann schließlich zwangshaften Verhalten. Nicht? Das wäre also ein Beispiel dafür, wie ein moderner, aufgeschlossener Mensch heutzutage denkt, praktisch auf der Ebene eines Tieres. Was immer kommt, das tu, folge dem Ruf der Natur und gehe den Weg den konsequenten Weg zur Hölle oder zu tierischen Lebensformen. Keine Notwendigkeit, die Intelligenz einzusetzen. Richtig? So, wenn du dazu kommen willst, deine Intelligenz zu der von Krishna zu machen, musst du auf der Ebene der Intelligenz ein paar bestimmte Dinge tun. Du musst die falschen Irrtümer, das falsche Verständnis überwinden. Deswegen ist es so, obwohl Bhakti über Jnana steht, müssen wir doch alle Wissen uns aneignen, auch über die materielle Natur. Wir möchten sagen, ja, ich brauche nur will nur was wissen über Krishna und Krishna lieben und so weiter. Nein, wird nicht funktionieren. Wir müssen wissen, wie die materielle Welt funktioniert. Also aus den Schriften und nicht von das ist ja klar, ich glaube, das brauchen wir nicht zu sagen. Du musst Wissen haben, sagt die Ishopanishad, über den Bereich der Unwissenheit und der Transzendenz. Nur so kannst du aus dem Bereich der Unwissenheit zur Transzendenz gehen. Das ist wichtig, damit du die Verhaltensmuster oder die Denkmuster, die da sind, durch neue ersetzen kannst. So, dass man schließlich so handelt. Mir fällt immer ein kleiner Aufsatz von Satswarup Maharaj ein, der eine Umfrage in einem Hotel unterschrieb. Wie fanden Sie die Nahrung? Nicht? Mord, schrieb er darunter. Wie fanden Sie die Bedienung? Die Freundlichkeit eines Kellners. Nicht? Also, man will was zurückhaben. Trinkgeld will ein Kellner immer haben. Deswegen sagte er einmal, sehen Sie schnittig aus, nicht? Und so weiter. Ein Devotee hat eine andere Sicht, weil er ein anderes Verständnis hat. Ein spirituelles Verständnis. Und dieses andere oder höhere Verständnis bringt ihn dazu, alte, hergebrachte Verhaltensmuster zu überwinden. Und so kann man dazu kommen, die Intelligenz Krishna hinzugeben. Wenn man die Seele Krishna hingibt, aber die Intelligenz ist noch nicht völlig zufriedengestellt, wird man vielleicht Schwierigkeiten haben. Und deswegen ist es der Grund, dass man regelmäßig in der Literatur liest, um sich dieses Wissen langsam anzueignen. Nicht? Damit kann man nicht umgehen. Es ist interessant, ich hatte mit Jaya Advaita Maharaj ein sehr interessantes Gespräch, ein sehr langes Gespräch allerdings auch. Wie man so es gibt sowas bei Leuten, die jetzt krank werden, dass die haben ihre Muster so angelegt, irgendwie durch ist irgendwas Blödes geschehen da im Leben, und wir wollen das jetzt nicht so untersuchen, dass sie dann zu einer Art zwangshaften Verhalten kommen. Jemand wäscht sich zum Beispiel 700 Mal am Tag die Hände, sonst hatte das Gefühl, das Leben ist nicht, der Tag ist nicht gut gewesen. Nicht? Und also, es gibt dieses Zwang, die rutschen dann in so ein Loch hinein und kommen da nicht mehr heraus. Oder sie denken, sie müssen sich umbringen, keiner liebt mich, ich bin fett wie ein, und so weiter und so fort. Nicht? Und Pickel habe ich auch noch, und keiner liebt mich. Ach, ich weiß genau, keiner liebt mich. Wo ist der Strick? Nicht? Und so weiter. Und die rutschen dann so rein und die kommen da dann nicht mehr heraus. Nicht? Die sind in so einem Muster dann drin. Und dann muss derjenige, der ihnen helfen will, irgendwie das Muster entweder zerstören oder sie ablenken davon. Dann kann er ihnen helfen. nicht da, wenn man ihn, das erkennt man jetzt auch, dass man einfach eine Spritze gibt, dass der Geist, dass man einfach so betäubt ist, dass man nicht mehr denken kann, keiner liebt mich, weil man überhaupt nichts mehr denken kann, weil man nur noch dall ist, ne? Ja, sondern da muss man also, da klemmt da irgendwo den feinstofflichen Fest, der Arme. So, das ist, was bei uns auch auf eine andere Art und Weise geschieht. Wir alle denken auf unsere bedingte Art und Weise, in unserem falschen Ego, und das muss deswegen durch spirituelles Wissen, aber und dann ergänzt durch hingebungsvolles Dienen und natürlich die Mercy der Vaishnavas und so weiter, durchbrochen werden. Wir machen auf einer Ebene gesehen nichts anderes, als dass wir die alten Muster oder unsere Bedingtheit ersetzen mit spirituellen Informationen, oder die, und wir sichern diese spirituellen Informationen durch unseren Sadhana ab, dass es nicht nur theoretisch ist, sondern dass es auch eine Verankerung hat. Ne? Neues Handeln, Madhu Mangal, zum Beispiel diese Regeln, die im Sadhana gegeben werden, die 64 Prinzipien in den Tempel kommen, den Tempel umkreisen, die ein Geschenk mitbringen für Krishna, in den Schriften lesen und so weiter. Diese, das ist ja alles nichts anderes, als dass ein Verhalten gegeben wird, durch das man sich dann transformiert. Die Muster werden abgebaut. Ein Hospital. Gut. Verstehst du es jetzt besser? Ja. Der, die an, ja, das ist eine Frage, ja. Die Aneignung von Wissen, inwiefern steht sie zur. Prabhupada hat immer von dem Papagei gesprochen, der auch etwas lernen konnte, aber im Augenblick, wusste man, ein bisschen heikel wurde, wo man ihm an die Kehle ging, wo es ihm ein bisschen näher kam, da war das nur noch Theorie und vergessen, nicht? Da krächzte er dann nur noch. So, wir können dann spirituelles Wissen verwirklichen, wenn wir nach den Anweisungen des spirituellen Meisters handeln, der uns einfach dazu bringt, diese spirituellen Dinge auch zu integrieren in unsere in unser Leben. Wir können auch diese Dinge verwirklichen durch die Barmherzigkeit von Krishna. Oder auch durch die Barmherzigkeit unseres spirituellen Meisters. Zum Beispiel bat Sanatana Goswami, nachdem Chaitanya Mahaprabhu seine Unterweisung abgeschlossen hatte, um die Segnung, das jetzt alles im Herzen zu verwirklichen. Und darauf stellte Chaitanya Mahaprabhu seinen Lotusfuß auf den Kopf von Sanatan. Das wirkt natürlich am schnellsten, nicht? Und der Fuß jetzt von Chaitanya Mahaprabhu auf den Kopf fällt. Stellt das mal vor, wenn, ach, das wäre doch Nektar. Das wäre alles viel einfacher dann. Sehr schönes Verständnis hier. Verwirklichung tritt auch ein, indem du dich einfach nach den Regeln und Regulierungen hältst und dann gesund wirst und somit eine Verwirklichung hast. Sagte Prabhupada einmal zu einem Devotee. Der Devotee hatte so viele Zweifel, verstand überhaupt nichts mehr. Und da sagte Prabhupada ganz. Er sagt, darf ich mal nachfragen, ob du deine 16 Runden chantest? Das deutet er an, dass erst dann ein wirkliches Verständnis kommen könne, wenn diese Runden aufgechantet werden. Sonst kann man nichts verwirklichen. Ihr habt vielleicht beim Predigen das gemerkt, ihr sagt es noch so klar, und das ist alles schon erklärt. Aber jemand, der nicht chantet, der kann damit nichts anfangen. Also in der Zusammenfassung, Verwirklichung tritt dann ein, In erster Linie dadurch, dass du die Anweisung deines spirituellen Meisters befolgst und auch Bedingungen schaffst in deinem Leben, wie das gute Chanten, das gute aufnehmende Lesen in den Krishna-bewussten Schriften. Und du wirst sehen, über kurz oder lang ist es dann plötzlich verwirklicht. Meine Verwirklichung trat ein, als ich anfing, die Devotional Service zu machen und Hindernisse zu überwinden waren. Wenn man dann einfach weitermacht. War so erst bei dem Übersetzen, dann beim Sankirtan und beim Predigen merke ich es auch sehr deutlich. Wenn man zum Beispiel man fühlt sich nicht so wohl, aber man versucht dennoch das ganze Programm, was man sich gesetzt hat, zu erfüllen, dann wird man belohnt. Man merkt plötzlich, du bist nicht der Körper und hat eine große Freude und eine große Kraft daraus gezogen. Das ist so mein Geheimtipp, Verwirklichung zu machen. So praktiziere ich das in meinem beginnenden hingebungsvollen Dienst. Einfach da. Wenn ich weiß, da ist, wenn das eigentlich nicht so verwirklicht habe, ich handle einfach nach den Unterweisungen, die mir klar sind, so weiter. Verwirklichung machbar auch durch die Barmherzigkeit der Devotis. Deswegen müssen die Devotis unbedingt vermeiden, disrespektlos zu sein. Hier möchte ich noch einen Punkt sagen. Mein letzter Punkt, damit schließe ich dann ab. Aber der ist so wichtig, fand ich so nice. Ich möchte euch jetzt eine krishnaisierte Version einer Geschichte erzählen, die ich gehört habe vor einiger Zeit, die sehr, einen sehr nice Punkt war. Es gab einmal ein Tempel, okay? In diesem Tempel kamen aber keine neuen Devotees. Es lebten in dem Tempel vier ältere Herren, 80 Jahre, 70 oder 80 Jahre. Eine von ihnen war ein Sannyasi, die anderen Brahmacharis. Nur in der Nähe dieses Tempels, der im Wald gelegen war, war ein Sadhu. Und eines Tages ging der Ältere, der Sannyasi, hin zu ihm und sagte, kannst du mir helfen? Wir vergehen, wir kriegen keinen Nachwuchs. Wenn wir alten Herren gestorben sind, ist das Ende des Tempels, er zerfällt so wie Ruine und das Puja geht nicht mehr weiter. Ja, der Sadhu sagte, das ist sehr schwierig, wir sind im Kali Yuga. Aber in der Zukunft wird einer von euch etwas Bedeutendes von Krishna machen. Das weiß ich. Das habe ich gesehen. So kam der Sannyasi zurück und sagte, und wurde von den anderen gefragt, so hat er uns einen Tipp geben können? Nein, er wusste auch keinen Tipp. Aber er sagte, in der Zukunft wird einer von uns etwas Bedeutendes tun für Krishna. Dachten die nach, wer könnte das wohl sein? Wahrscheinlich der ältere Sannyasi. Ja, eigentlich ist er schon recht alt. Und sieht ihr, es ist sehr ernsthaft. Ja, gut. Der Sannyasi, ältere Sannyasi, dachte aber vor sich, ich werde niemals, wird wahrscheinlich der jüngere sein, der 79-jährige. Ich bin schon viel zu alt. Wird der Govinda das sein? Denn trotz seiner Jugend ist er eigentlich doch, man merkt es, er ist recht intelligent eigentlich und hat schon viel aufgenommen von den Lehren der Schriften. Ne? So jeder dachte von dem anderen, dass darum geht es. Ich glaube, ich will das draußen jetzt nicht so durchgehen. Govinda das dachte, dass es Gopal tun würde und Gopal dachte, dass es Madhusudan tun würde. Und irgendwie jedenfalls kamen sie untereinander und wurden sehr respektvoll. Weil sie ja dachten, in der Zukunft wird einer, man weiß es nicht genau wer, etwas Bedeutendes für Krishna tun. Und lernten es, die Eigenschaften des anderen wertzuschätzen. Vorher war es so, dass sie sich oft sehr kritisiert haben und einfach ein bisschen Fehler gefunden haben. Fehler gesehen und Fehler gefunden
und Fehler ausgedrückt haben und so weiter und so fort.
So, durch diese Haltung, die die entwickelten, entwickelte sich eine sehr anziehende Atmosphäre. Erst kamen so ein paar Touristen da, die in der Nähe des Tempels waren. Boah, es war so eine anziehende Atmosphäre. Sonst waren sie immer vorbeigegangen. Ja, einer von vielen Tempeln, ein paar alte Herren sind drin. Ging rein und ach, kriegten gleich Prasadam und fühlten sich angezogen, sagten in der Stadt Bescheid. Da ist irgendwas im Tempel, das ist so anziehend. Und sie gingen also alle dahin. Dann blieb einer, so ein junger Spund, so 20 Jahre, also junger Devotee, heute sollte man besser sagen, ein junger Devotee, der blieb. Und dann kam noch ein anderer und dann jointe noch der. Und über kurz oder lang war der ganze Tempel voll mit Leben. Prasadam-Verteilung, Buchverteilung, neue Devotees jointen und so weiter und so fort. Jetzt, das war das Geschenk des Sadhus gewesen. In der Zukunft wird einer von euch etwas Bedeutendes für Krishna tun. Und dadurch, das war eigentlich seine Hilfe gewesen, dadurch, dass sie dann so viel Respekt untereinander hatten, du warst eben kurz verdunken, deswegen hatte ich deinen Namen erwähnt. Dadurch, dass sie so viel Respekt zueinander entwickelten, fing diese gute Atmosphäre an. Tempel. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.